Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wir haben Anfang September und ihr wisst, was das heißt. Die NHL-Saison ist nicht mehr ganz so weit entfernt. Und damit ihr bestens vorbereitet in die neue Spielzeit einsteigen könnt, gibt es die Vorschau-Sendungen auf die NHL 2024-2025. Wie immer habe ich mir was überlegt, wie ich die Reihenfolge einteile. Ich werde gleich vorwegnehmen, das sage ich euch heute noch nicht. Da dürft ihr noch ein bisschen raten, warum denn dieses Team zum Beispiel hier als erstes rankommt und warum dann das nächste Team kommt. Das werde ich dann in der zweiten Folge auflösen, aber da gibt es eine gewisse Logik dahinter. Saisonvorschau, Preview, was heißt das eigentlich? Es gibt ja auch hoffentlich immer mal wieder neue Hörerinnen und Hörer und dementsprechend für euch einfach mal kurz erläutert. Ich versuche kurz zusammenzufassen, was beim Team in der Sommerpause passiert ist. Zugänge, Abgänge, Coaches, General Manager, was gibt es da, wie viel Salary Cap Space ist vielleicht noch da, Statistiken, Informationen zur letzten Saison, um so ein bisschen abzuleiten, wo könnte es denn gehakt haben, wo war es gut, was kann vielleicht so bleiben und dann einen kleinen Ausblick zu geben auf die neue Saison, auch auf mögliche Lineups, vielleicht auch Spieler, die interessant werden in der neuen Spielzeit, nicht nur Neuzugänge, sondern vielleicht auch den ein oder anderen Rookie. Und am Ende gibt es von mir eine kleine Prognose, was ich denn glaube, was das Team erreichen kann in der neuen Spielzeit. Was immer sehr schön ist, wenn ich Fragen habe zu den Teams, wenn ich konkrete Fragen habe zu Mannschaften, wenn ich konkrete Fragen habe zu Spielern. Wenn euch da also was einfällt, @lars_mar bei x, info@sportpassion.de oder auch sportpassion bei Instagram, da könnt ihr mich erreichen und eben dann entsprechend auch Fragen stellen. Also das ist sehr, sehr gut. Da kann ich dann immer mich auch noch besser auf die Sendung und gezielter natürlich auf eure Wünsche vorbereiten. Ja, bevor wir loslegen, noch ein paar Dinge. Einmal habe ich Danke zu sagen an Markus. Markus hat in den Pott mit eingezahlt. Er hat in dem Fall über PayPal ein bisschen was dazugegeben in die Kaffeekasse von Sport Passion. Es gibt die Möglichkeit über PayPal oder über SteadyHQ mit einem Abo, den Podcast zu unterstützen. Links dazu sind in den Shownotes. Das Ganze ist jetzt nicht so, weil ich mir da irgendwie einen Spaß mitmachen will, sondern ich plane zum Beispiel für die Saison auch wieder Besuche, zum Beispiel bei der Global Series und natürlich das Drumherum, Server und so weiter, kostet auch ein bisschen und deswegen bin ich da für jeden Euro dankbar. Trotzdem heißt das nicht, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass der Podcast irgendwann in einem Abo oder sowas verschwinden wird, sondern das möchte ich weiterhin kostenlos anbieten. Dann gibt es noch eine Auflösung der Trivia Question von letzter Woche bzw. aus der letzten Folge. Da ging es ja um die General Manager und um die Coaches und ich hatte euch gefragt, wer ist der Coach mit der fünftlängsten Amtszeit in der NHL? Die ersten vier sind relativ einfach gewesen, finde ich. John Cooper ist derjenige mit der längsten Amtszeit. Der hat im März 2013 angefangen bei der Tampa Bay Lightning. Mike Sullivan hat im Dezember 2015 in Pittsburgh angefangen. Jared Bednar August 2016. Und Rod Brind'Amour hat im Mai 2018 angefangen. Und es ging mir um denjenigen, der danach die längste Amtszeit hat. Und wie gesagt, ich wäre da nicht unbedingt direkt drauf gekommen, aber es ist schon erstaunlicherweise so, dass bis auf diese vier Coaches, die ich eben genannt habe, hat keiner eine längere Amtszeit als etwas über zwei Jahre. Und derjenige, der da die längste Amtszeit hat, der am 9. Februar 2022 Coach geworden ist von einem NHL-Team, das ist Martin Saint-Louis von den Canadiens de Montréal. Und der ist für mich wirklich eine Überraschung gewesen, weil man ja an andere Coaches denkt, aber zum Beispiel ein Bruce Cassidy ist ja noch nicht lange in Vegas, John Tortorella, das sind diejenigen, die danach kommen, ist noch nicht lange in Philly, Pete DeBoer ist auch erst knapp zwei Jahre bei den Dallas Stars, Paul Maurice eben auch, also sehr, sehr viele neue Coaches, wie gesagt, 28 neue Coaches seit 2022. Sehr viele während der letzten Saison und dann danach, hatte ich ja in der letzten Folge auch schon erklärt. Also das ist die Auflösung der Trivia-Question aus der letzten Woche. Damit soll es losgehen mit den Previews auf die Saison 24-25 und wir beginnen mit den Anaheim Ducks. Die Anaheim Ducks waren in der letzten Saison auf Platz Nummer 7 in der Pacific, Platz 30 insgesamt in der NHL. Der Rekord war 27 Siege und 50 Niederlagen, 5-mal Overtime oder Penalty-Schießen und 59 Punkte waren es dann insgesamt, die Anaheim Ducks dort gesammelt haben. Ja, die Ducks spielen, das habe ich auch letztes Jahr erwähnt, im Honda Center. Ist eine etwas ältere Halle, 93 gebaut, aber die Umgebung ist ganz nett mit Palmen und so weiter drum und dran. Das ist eigentlich schon ganz schön anzusehen. Was haben die Ducks in der Offseason gemacht? Da ist nicht so viel passiert. Sie hatten einige Abgänge, wenn man mal die zum Beispiel auch rauslässt, nimmt, wie zum Beispiel Henrik in der letzten Saison zur Trade Deadline bei den Edmonton Oilers. Jakob Silverberg, der ist, hier ist der Stand zurückgegangen in die schwedische Liga, auf jeden Fall aus der NHL zurückgetreten. Max Jones ist in Boston, Gustav Lindström ist noch Unrestricted Free Agent, Robert Hack ist in Vegas, Benoit Oliver Gruhl, der ist bei den New York Rangers, Ben Myers in Seattle, Glenn Gordon ist in L.A. und William Legison ist in Detroit. Sind ein paar Abgänge und bei den Zugängen sind es nicht so viele gewesen. Robbie Fabry kam aus Detroit, eben da auch Tausch. Brian Dumoulin aus Pittsburgh, Jensen Harkins auch aus Pittsburgh und Carson Meyer aus Columbus. Ihr hört schon an den Namen, da ist nicht so viel passiert. Das sind auch keine so großen Namen. Robbie Fabry, Brian Dumoulin, die kennt man noch, aber ansonsten die Ducks mit einer sehr ruhigen Offseason, da gab es ja auch eine Frage zu damals in der Free Agency. Ich habe keine Ahnung, warum sie so ruhig waren, denn Salary Cap Space wäre da gewesen, 21,7 Millionen. Das ist der meiste Salary Cap Space in der NHL. Das heißt, theoretisch könnten die Anaheim Ducks auch noch ein paar Dinge machen. Ja, was gibt's sonst zu sagen? Letzte Saison, da hatten sie vor der Spielzeit einen neuen Coach, Greg Cronin. Sie hatten überraschenderweise auch große Free Agents verpflichtet. Und dann Alex Killorn kam, Radko Gudas. Sie wollten das Team, glaube ich, so ein bisschen auch, ich will nicht sagen härter machen, aber vielleicht unangenehmer zu spielen, auch so die jungen Spieler etwas schützen. Tatsächlich war der Beginn der letzten Spielzeit sogar sehr gut für die Anaheim Ducks. Die hatten einen Rekord von 7-4. Die hatten zwischendrin mal eine Siegesserie von 6 Spielen. Also nach den ersten 11 Spielen sah das schon ganz gut aus. Lag aber vielleicht auch daran, dass die Pacific insgesamt am Anfang noch nicht so gut unterwegs war. Wir erinnern uns an die Oilers, die da ja sehr schlecht gestartet sind. San Jose, absolut furchtbar der Beginn und dementsprechend davon unter anderem, glaube ich, haben so ein bisschen auch die Ducks profitiert, aber das Ganze dauerte nicht wirklich lange. Dann kam zum einen die Verletzung, Trevor Zegras war verletzt, Leo Carlsson, den hatten sie auch ein bisschen geschont, er hat sich dann auch im Laufe der Saison eine Knieverletzung zugezogen, hat auch Concussion, glaube ich, einmal Probleme gehabt und dann folgte eben auf diesen vergleichsweise guten Start eine Niederlagenserie von 8 Spielen im November und damit war dann im Prinzip alles schon wieder vorbei. Also die Anaheim Ducks da nicht so gut unterwegs. Was gibt's bei den Statistiken zu sagen, wenn man da mal schaut? Wo waren sie bei den Toren? Nur auf Platz 30. Bei den Gegentoren nur auf Platz 30. Tordifferenz auch auf Platz 30. Also alles sehr straight da durchgezogen. Der Corsi-Wert Platz 30, auch da nichts anderes. Bei den Expected Goals sind sie sogar auf 31 gewesen. Also das ist dann entsprechend da auch etwas, wo sie relativ schlecht waren. Für diejenigen, die jetzt neu mit einsteigen, was diese Statistiken und Werte betrifft. Also Tore gegen Tore ist natürlich klassisch. Beim Corsi-Wert, das ist ein Wert, der im Prinzip, sage ich jetzt mal, grob bestimmt, wie dominant ein Team war. Da kommen Schussversuche und sowas alles mit rein. Kann ich vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge erläutern, was Advanced Metrics sind, die ganz interessant sind. Aber das sagt schon aus, wie gut ein Team spielt, beziehungsweise wie dominant es spielt. Hat jetzt natürlich in dem Sinne erstmal nichts damit zu tun, wie die Qualität der Schüsse ist. Aber trotzdem ist das ein ganz guter Indikator. Wenn man da schlecht ist, dann ist es normalerweise so, dass man eben auch zu den schlechteren Teams der Liga gehört. Was relativ einfach zu verstehen ist, ist der Anteil an hochkarätigen Torchancen. Da waren sie auch nicht gut mit dabei. Bei der Schussquote waren sie auf Platz Nummer 28. Bei der Fangquote waren sie auf Platz Nummer 27. Also auch da Statistiken, die nicht unbedingt für die Anaheim Ducks sprechen. Powerplay war auf Platz 25, das Penalty-Killing war grottenschlecht auf Platz Nummer 31. Also da sieht man schon, vor allem in der Defensive hat es gehakt, aber auch die Offensive hat nicht wirklich viel Durchschlagskraft gehabt. Sie waren tatsächlich auch das Team, was die meisten Strafzeiten genommen hat. Also ich habe ja gesagt, vielleicht war so im letzten Sommer dann so ein bisschen die Idee zu sagen, okay, wir versuchen das Team ja so ein bisschen härter zu machen, aber tatsächlich ist es eben so gewesen, dass sie 816 Strafminuten hatten und das war Platz Nummer 32. Also da muss man schon sagen, das ist dann eben sehr schwierig, dann mit so vielen Strafzeiten auch eine gute Saison dort eben aufs Eis zu legen. Das heißt also, die Entwicklung, die man so ein bisschen erwartet hatte bei den Anaheim Ducks mit eben vielen, vielen jungen Spielern, die ist in der letzten Saison eigentlich so ein bisschen stehen geblieben und nur ganz minimal vonstatten gegangen. Sie haben zum Beispiel in der Defensive mit Pavel Medjukov, mit Olin Zellweger, zwei sehr interessante 20-jährige Spieler, die sicherlich letzte Saison schon reingeschnuppert haben in die Liga, die aber vielleicht auch ein bisschen mehr Spielzeit bekommen haben oder bekommen mussten, als man sich das vorgestellt hat. Auch vielleicht nicht unbedingt so in den Situationen. Also natürlich ist klar, dass sie jetzt kein Spitzenteam sind. Auf der anderen Seite versuchst du schon, auch für deine jungen Spieler so eine Atmosphäre zu schaffen, wo sie nicht jedes Spiel unbedingt chancenlos sind. Und das ist den Ducks, denke ich, nicht ganz so gut gelungen, wie man sich das eben vor der Saison vorgestellt hatte. Sie haben schon erwähnt, Leon Carlsson als einen jungen Spieler mit dabei. Sie haben Trevor Zegras, da kommen wir gleich noch zu, da stehen ein paar Fragezeichen dahinter. Sie haben Mason McTavish als jungen Spieler und vor allem haben sie während der Saison dann geholt Cutter Gauthier. Und der ist sicherlich ein Spieler, auf den man in der nächsten Saison achten sollte. Denn Mintjukov, Zellweger, Carlsson und Lukas Dostal auch, die haben alle ihren Rookie-Status verloren. Das heißt, die hätten, wenn sie Rookie of the Year werden wollen, das im letzten Jahr machen müssen. Aber Cutter Gauthier, der hat nur ein Spiel gemacht und der gehört so mit zu den Spielern zusammen mit Macklin Celebrini, mit Matvei Mitschkov, die genannt werden, wenn es um die Rookie of the Year Trophy im nächsten Jahr geht. Also da sollte man, wenn man da irgendwie die Idee hat, sich mit zu beschäftigen, Gauthier durchaus mit auf dem Zettel haben. Der ist ein, ja, sag ich mal, so ein bisschen ein Allrounder. Der hat im College die meisten Tore erzielt seit 18 Jahren für einen Spieler. Also hat da schon für Furore gesorgt. Dementsprechend jemand, der auch weiß, wo das Tor steht. Kommen wir zu einem Problem der letzten Saison. Die Ducks eben mit einer schlechten Offensivleistung. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, sie haben jetzt zum Beispiel einen Robbie Fabry geholt, der sicherlich etwas da mit ergänzen wird, das ist richtig, aber zum Beispiel Jakob Silverberg ist ja auch raus, ja, der hat nur 7 Tore gemacht, aber Robbie Fabry ist jetzt auch nicht derjenige, der dir normalerweise 30 Tore dort zur Verfügung stellt. Also die Frage ist, haben sie die Offensive wirklich besser gemacht oder haben sie sie nur ein ganz kleines Stück anders gemacht und müssen eben darauf hoffen, dass einige der anderen auch gut dann eben, oder der Jüngeren auch gut noch performen. Vorne muss man eben sagen, zum Beispiel auch Adam Henrik ist ja auch weg, 18 Tore gemacht, also im Grunde kannst du das 1:1 ersetzen und sagen, das, was der getroffen hat, das müsste Robbie Fabry jetzt erstmal holen, damit sie den Ausgleich haben. Sicherlich Mason McTavish, dem kann man noch ein bisschen mehr zutrauen, 19 Tore letztes Jahr gemacht, auch nur 64 Spiele, also da hoffen sie auch, dass der gesund bleibt. Sie haben mit Frank Ratano einen Veteranen, der 37 Tore gemacht hat, der ja auch immer wieder, meine ich, auf dem Zettel stand bei anderen Teams, vielleicht auch als Trade-Kandidat, Troy Terry mit 20 Toren auch mit dabei. Also da sind schon ein paar Spieler, die wissen, wo das Tor steht, aber die Frage ist eben, reicht das aus? Und wenn man auch da direkt mal ein bisschen ins Line-Up geht, erste Reihe wäre vielleicht Carlsson, Troy Terry und Alex Killorn. Das ist eine gute Mischung. Killorn hat ja auch damals bei Tampa Bay vorne mit in den Skill rein mitgespielt, hat da auch mit den anderen gut zusammengespielt. Also wenn der eben dann, sagen wir mal, 70 plus Spiele machen kann, dann ist das schon eine erste Reihe, die zumindest konkurrenzfähig ist. Auch die zweite ist nicht so schlecht mit Carter Gauthier, habe ich eben schon erwähnt, Trevor Zegras und Frank Vatrano. Aber bei Zegras ist natürlich die Frage, bleibt er da? Wollen sie ihn behalten? Auch das ist ja so ein Punkt. Ne? War ja im Prinzip so, dass man sagte, okay, das ist jetzt ein Franchise-Player, aber so richtig überzeugt hat er noch nicht. Und er ist jetzt in Jahr 2 von seinem 3-Jahres-Vertrag, verdient auch vergleichsweise viel mit knapp an die 6 Millionen. Und da muss man schon schauen und muss man auch irgendwann die Entscheidung treffen bei den Anaheim Ducks, ob man denn glaubt, dass er eben entsprechend noch mit zum Kern gehören wird in den nächsten Jahren. Mason McTavish läuft der Vertrag aus. Ja, ich habe gesagt, sie haben Salary Cap Space, aber trotzdem willst du den ja auch nicht ausgeben für Spieler, wo du sagst, naja, das ist eigentlich nicht die Qualität, die ich haben möchte. Und damit blockiere ich dann vielleicht zum Beispiel die Entwicklung von Mason McTavish. Wenn ich sage, Carlson und McTavish sind mein 1-2-Punch als Center-Position, dann brauche ich einen Trevor Zegras nicht. Also das sind zum Beispiel auch so Gedankenspiele, die sicherlich jetzt bei den Anaheim Ducks dann auch stattfinden, die sicherlich von Pat Verbeek, dem General Manager, dann auch besprochen werden mit dem Coach, mit Cronin. Und ja, man muss eben einfach abwarten, so die ersten 2-3 Monate, wie Zegras sich entwickelt. Wenn er durchstartet, glaube ich schon, es gibt zwei Möglichkeiten. Man könnte sagen, wenn er durchstartet, bleibt er. Auf der anderen Seite, wenn er durchstartet, hast du auch einen hohen Marktwert. Und wenn du sagst, eben wie gesagt, McTavish, Carlson sind meine beiden Center, kann es durchaus sein, dass Trevor Zegras da wieder auftaucht in Trade-Gerüchten und wieder eben dann vielleicht oder letzten Endes dann vielleicht wirklich bei einem anderen Team landet. Ansonsten, ja, dritte Reihe, Mason McTavish, Ryan Strome, Robbie Fabry ist auch okay mit Robbie Fabry da in der dritten Reihe. Der gehört dahin, sage ich jetzt mal so vom Leistungsniveau. Das passt schon hinten. Ist hier jetzt als Reihe aufgeführt, Isaac Lundestrom, Brad Leeson und Brock McGinn. Ja, das ist auch okay, aber natürlich nichts, wo du jetzt sagst, die haben eine super Tiefe, die Anaheim Ducks. Wie gesagt, sie haben die Möglichkeit, und das werden sie sicherlich auch nutzen, einige junge Spieler noch mit hochzuziehen, auch mal mit auszuprobieren für ein paar Spiele. Aber wichtig sein wird vor allem für die Anaheim Ducks, dass die Spieler einfach gesund sind. Letzte Saison zum Beispiel von Carlson, McTavish, Zegras und Cologne hat keiner 65 oder mehr Spiele gemacht. Troy Terry und Ryan Strome, das waren die einzigen, die 75 oder mehr gemacht haben. Und auch da muss man sagen, vorne dann Frank Vatrano, der hat 37 Tore geschossen, okay, aber das war auch seine Karrierebestleistung. Kann man auch von ausgehen, dass das vielleicht so ein Stück weit schlechter wird. Ja, ansonsten hinten in der Verteidigung haben sie eben auch ein paar Spieler, die Offensive auch durchaus mit unterstützen können. Wenn man sich die Verteidigerpaare anguckt, dann ist das auch gar nicht so die schlechte Kombi. Wenn man jetzt sagt, Olin Zellweger zusammen mit Cam Fowler, junger Spieler, Veteran. Pavel Medjukov mit Radko Gudas, junger Spieler, Veteran. Das ist schon okay. Hinten Dumoulin und Jackson Lacombe. Ist eine Verteidigung, die, wie gesagt, auch keinen Schrecken verursachen wird irgendwo, aber trotzdem etwas ist, wo man mit aufbauen kann, die vielleicht ein Stück weit besser und besser strukturiert ist als im letzten Jahr, weil sie auch ein bisschen eingespielter ist, aber auch da eben der große Punkt, wie gesund sind sie. Ja, und ansonsten hinten im Tor, da haben sie mit John Gibson und Lukas Dostal erstmal auch einen Spieler, der sich normalerweise oder der sich schon lange in der NHL etabliert hat mit John Gibson, der aber seit einigen Jahren einfach auch rücklaufende Werte hat. Also Gibson hatte, ich mir hier auch notiert, der hatte 6 sehr gute erste Jahre. Da war die Fangquote, glaube ich, 92,1%. Und seitdem liegt die Fangquote nur noch knapp um die 90%. Und das ist natürlich dann auch etwas, wo das Team irgendwo Probleme bekommt. Wenn man jetzt die letzte Saison anguckt, dann war es fast eine 50-50-Aufteilung. Und von den Zahlen her war da Lukas Dostal besser. Die Fangquote von John Gibson war bei 88,8%. Das ist wirklich schlecht. Dostal lag eben zumindest noch mal knapp über 90%. Beim Gegentorschnitt war es bei beiden nicht so gut. Aber auch da wieder 3,33 für Dostal und Gibson mit 3,54. Also da ist vielleicht so ein Generationenwechsel jetzt schon im Gange. Und da ist es vielleicht so, dass der 31-jährige John Gibson so langsam, zumindest bei den Ducks, in den Ruhestand verabschiedet wird. Ich will mal einmal gucken, der Vertrag von Gibson, wo haben wir ihn denn? Der Vertrag von John Gibson, der läuft jetzt noch 3 Jahre, also Jahr 6 von insgesamt 8. Die 6,4 Millionen, die sind halt sehr hoch dotiert und für das, was er in den letzten Jahren gezeigt hat, ist das zu viel. Und dementsprechend muss man da einfach auch sagen, wird es schwierig sein, A, wenn die Leistung nicht stimmt und B, der Vertrag eben so hoch ist, dass die Ducks ihn da loswerden können. Also das wird auch, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber so in 1-2 Jahren interessant sein zu sehen, wie man das dann handelt, ob man ihn dann wirklich irgendwann nochmal los wird oder ob er ja dann einfach ins zweite Glied treten muss und entsprechend von einem jüngeren Torhüter da aus manövriert wird, wobei man mit Dostal auch sagen muss, auch der muss nächste Saison einen neuen Vertrag bekommen, ist Restricted Free Agent, alles ganz okay, aber $812.000 wird er nicht mehr verdienen wollen, also da kommt auch ein bisschen was auf die Ducks zu, deswegen dieser Salary Cap Space von 21,7 Millionen, den ich genannt habe, das ist so ein bisschen zwiespältig, weil in Zukunft auch ein paar Verträge kommen, also muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein, da können sie jetzt nicht alles Geld vielleicht in einem Trade irgendwo mit raushauen und dann einem Team helfen, was vielleicht ein Spieler mit hohem Gehalt loswerden will. Ja, was denke ich, was können die Anaheim Ducks in der nächsten Saison schaffen? Jetzt letzte Saison waren es eben, will ich nochmal zurückgehen, dass ich hier nichts Falsches erzähle, 59 Punkte. Also ich denke, es sollte schon etwas mehr sein, 2024, 2025, so an die 70 Punkte sollten sie rankommen können. Wenn es sehr gut läuft, können sie vielleicht an die 80 ranschnuppern. Aber da muss schon ganz, ganz viel mit zusammenkommen und vielleicht ein anderes Team ein paar Probleme haben. Ich denke, Platz 7 in der Pacific wird wieder so der Maßstab sein. Vielleicht könnte es auch Platz 6 werden, je nachdem, wie zum Beispiel Calgary jetzt in der nächsten Saison spielt, ob die vielleicht dann auch ein paar ältere Spieler oder Leistungsträger noch abgeben. Das ist sicherlich eine Mannschaft, die man schwer einschätzen kann, glaube ich. Also die Flames ja auch mit dem Tausch dann im Sommer vom Torhüter weg. Das wird schwierig. Hinter den Ducks würde ich noch die Sharks sehen, die zwar auch ein bisschen verbessert sind, greife ich jetzt ein bisschen vor, aber trotzdem eben noch nicht auf dem Niveau sind, dass man sagen kann, sie sind eher in Richtung Playoffs unterwegs als in Richtung Number One Draft Pick. Sharks hatten ja jetzt auch erst den Nummer 1 Pick im Draft. Also von daher würde es mich überraschen, wenn San Jose vor Anaheim landen würde. Wie gesagt, Anaheim, wenn die Veteranen gesund bleiben, wenn auch die jungen Spieler gesund bleiben und sich ein bisschen entwickeln, könnte das besser sein als in der letzten Saison. Aber einen wirklich riesigen Sprung traue ich ihnen nicht zu. Und ganz interessant ist, die Wettquote der Anaheim Ducks, die ist mit 1 zu 5.000 die schlechteste der gesamten Liga. Das heißt, $1 gesetzt auf Stanley Cup-Sieg der Anaheim Ducks würde $5.000 zurückbringen. Zeigt aber eben schon, wie wahrscheinlich dieser Stanley Cup-Triumph ist. Und die Quote eben die schlechteste der gesamten Liga. Ja, das war die Vorschau auf die Anaheim Ducks. Wenn ihr dazu auch noch Fragen habt, gerne noch mit ran. Natürlich auch bei den anderen Teams, wenn ihr Wünsche habt, auf was ich vielleicht mehr eingehen soll, wenn ihr irgendeine Spezialstatistik habt, auf die ich schauen soll, sehr, sehr gerne. Ansonsten würde ich da erstmal in der Art und Weise wie jetzt mit weitermachen. Und weitermachen heißt, es kommt ein nächstes Team. Und das nächste Team in der Vorschau, das sind die Columbus Blue Jackets. Da könnt ihr noch überlegen bis zur nächsten Folge, warum denn die Blue Jackets jetzt als Nummer 2 auftauchen in der Vorschau. Ihr kriegt schon mit, es läuft weder nach Division noch nach Conference. Also da in diesem Jahr eine etwas andere Reihenfolge. Heute waren es die Anaheim Ducks. In der nächsten Folge morgen werden es dann die Columbus Blue Jackets. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.